Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Unser Predigttext findet sich im 8. Kapitel des Matthäusevangeliums. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Liebe Gemeinde, unser Text besteht eigentlich aus zwei Teilen: einem Handlungsteil der Heilungsgeschichte und an einem Einschub, wo Jesus sich über das Verhältnis der Heiden zum Volk Israel Gedanken macht. Und ich möchte meine Predigt deswegen auch in zwei Teile teilen. Einmal über die Heilungsgeschichte sprechen und dann über das, was Jesus über das Verhältnis von Israel und dem Rest der Welt sagt. Hätte es damals schon Zeitungen gegeben, dann wäre vielleicht die folgende Schlagzeile zu lesen gewesen: Ein diversitätssensibler Alternativmediziner schafft eine spektakuläre Fernheilung. Wohlwollend hätte dann vielleicht das Blatt geschrieben, dass es sich um eine Heilung ohne Ansehen der Person handelt, also ohne auf politische oder religiöse Unterschiede zu achten. Jesus wäre gewissermaßen als ein Vorreiter von Ärzte ohne Grenzen dargestellt worden. Eine andere Zeitung hätte aber vielleicht ganz anders getitelt: Erfolgreicher Heiler kollaboriert mit den Besatzern und zieht so den Zorn des Volkes auf sich. Und diese Zeitung hätte vielleicht Klage geführt, dass Jesus sich ausschließlich um die Außenseiter kümmere, aber das Volk selbst sträflich vernachlässige. Aber in beiden Fällen wäre die therapeutische Qualität von Jesus gar nicht in Frage gestellt worden. Und nach heutigem Stand der neutestamentlichen Forschung war es wohl auch so, dass Jesus deshalb so populär war, weil er beachtliche Heilungserfolge erzielte. Das Wort Arzt wird man nicht benutzen können, denn zum einen sind Ärzte heute naturwissenschaftlich ausgebildet, aber zum anderen sind Ärzte bei uns heute eben auch Menschen, die sich häufig genug nur als Mechaniker der Maschine Mensch verstehen, die zwar die chemischen und sonstigen Prozesse gut untersucht haben, bei denen aber die Frage, ob das Gesundwerden etwas mit dem eigenen Glauben an die eigene Heilung zu tun hat, dass sie dieser Frage eher ausweichen. Andere Kulturen und andere Zeiten haben sich Heilen und Gesundwerden anders vorgestellt, als wir das heute tun. Es war häufig ein ganzheitlicher Prozess. Und auch bei uns stimmt es ja eigentlich, dass Medikamente und Apparaturen nur den äußeren körperlichen Heilungsprozess unterstützen, aber gesund werden kann nur jeder Mensch selbst. Am Ende vieler Heilungsgeschichten sagt Jesus zu dem Geheilten: Dein Glaube hat dir geholfen. Ist dieser Glaube nur eine Art hilflose Bewunderung für einen Wunderheiler gewesen? Also dann wäre dieser Glaube so eine Art Zuflucht zur Zauberei und Glaube wäre nichts anderes als magisches Denken. Glauben hat ja auch bei uns heute keinen guten Ruf. Glauben wird häufig als eine mangelhafte Form des Denkens angesehen, als etwas fast Kindisches. Oder aber man versteht unter Glauben ein bloßes Vermuten und ein Meinen. Wenn man es nicht genau weiß, nimmt man etwas halt an, man glaubt es, will dafür aber seine Hand nicht ins Feuer legen. Der Glaube, dem Jesus eine heilende Kraft zuspricht, ist freilich das glatte Gegenteil. Denn dieser Glaube ist ein radikales Ernstnehmen und ein vorbehaltloses Sich-Einlassen auf die eigene Situation. Denn wer Schmerzen hat und Qualen leidet, der kann nicht mehr zuschauen und kann nicht über etwas Belangloses resonieren, er kann nicht nur etwas meinen. Der Schmerz zwingt mich, ganz gegenwärtig zu sein und gleichzeitig fest darauf zu vertrauen, dass der Schmerz ein Ende hat, dass er vergeht. Im Schmerz sind Gegenwart und Hoffnung in höchster Intensität vereint. Davonlaufen, verleugnen, verdrängen sind nicht mehr möglich. Dein Glaube hat dir geholfen, heißt also erstens, dass der Kranke sich selbst ganz ernst genommen hat, als jemand, der Hilfe braucht und der sich deswegen auf den Heilungsprozess einlässt, denn er weiß, es kann nicht so bleiben, wie es ist. Wer glaubt, muss zweitens vertrauen. Wer Heilung sucht, der vertraut sich jemandem an, dem er zutraut, dass er oder sie helfen kann. Also Glaube hat immer eine Beziehungsdimension. Wer glaubt, der ist von der Gewissheit getragen, dass die Beziehung, auf die er sich einlässt, gut für ihn ist. Und drittens glaubt der, der glaubt, auch an sich selbst. An Schulen und Universitäten ist heute viel die Rede von Agency. Wenn man das ins Deutsche übersetzt, klingt es auch nicht sehr viel verständlicher. Man sagt dann Selbstwirksamkeit. Gemeint ist damit ein Selbstvertrauen und die Zuversicht, dass man nicht hilfloses Opfer und wehrloses Objekt ist, sondern dass man ein Subjekt ist, das sein Schicksal nicht selbst in die Hand nehmen kann, aber doch darauf einwirken kann. Deshalb Selbstwirksamkeit. Glaube ist dann die Zuversicht und die Gewissheit, dass ich mit meinen eigenen Einstellungen und mit meinem eigenen Willen durchaus einen Unterschied machen kann. Dein Glaube hat dir geholfen, heißt dann eben auch, es kommt auch darauf an, was du selbst dir zutraust. Ohne Glauben in diesen drei Dimensionen sind wir eigentlich handlungsunfähig. Die Schwester des Glaubens ist die Verzweiflung. Wir können in einer Krise nie genau wissen, wann die Verzweiflung geht und wann der Glaube kommt oder umgekehrt uns der Glaube abhanden kommt und Verzweiflung im Raume steht. Der Glaube ist kein Schatz, den man irgendwo aufheben kann und aufbewahren könnte. Beides, die Verzweiflung und der Glaube, sind in gewisser Weise auch unverfügbar. Sie sind aber beide Momente einer Wirklichkeit. Und wenn man dem Glauben vielleicht Aufmerksamkeit schenkt, wenn er sich ankündigt, dann kann das durchaus zur Heilung beitragen. Jesus nahm keine Rücksicht auf soziale, nationale und religiöse Unterschiede. Er heilte die Syrophönizerin genauso wie den Knecht des römischen Hauptmanns, die ausgestoßenen Aussätzigen, genauso wie die Tochter der kanaanäischen Frau. Was er mit seiner heilsamen Tätigkeit über alle Grenzen hinweg auch sagen wollte, war dies: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ihr müsst euch auf seine Gegenwart nur einlassen. Ja, es gibt politische Unterdrückung, ja, es gibt Ausbeutung, ja, es gibt Krankheit und Tod, ja, es gibt das Böse. Aber das Böse ist nicht wichtig, denn es ist nichtig. Das Böse kann ja gar nichts anderes als nur zerstören, und so wird es am Ende sich selbst zerstören. Es hat den Kampf, es kann den Kampf gegen das Gute nicht gewinnen. Davon war Jesus zutiefst überzeugt, auch wenn er selbst Opfer des Bösen wurde in jungen Jahren. Der Glaube an die Gegenwart Gottes in allem Chaos, so Jesus, ist eine enorme Energie, die das Gute in der Welt stark macht. Und ich selbst habe bei meiner Ausbildung als Krankenhausseelsorger auch immer gelernt: Richte deine Aufmerksamkeit auf die Inseln der Gesundheit, nicht auf das Meer der Krankheit. Das Reich Gottes war für Jesus keine schwindsüchtige Hoffnung auf ferne und bessere Zeiten. Es ist mitten unter uns, es ist da, hier und jetzt. Wie kommt man hinein? Indem man mit seiner Gegenwart rechnet, indem man sich seine Gegenwart für sich und sein Leben vorstellen kann, mit anderen Worten, indem man daran glaubt. Man kann diesen Glauben nicht verordnen, man kann ihn auch nicht erzwingen, aber offen dafür kann man schon sein. Jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Predigt, wo es um die Worte Jesu geht, als er sagte: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Für mich ist das dieser Teil dieses Textes eine düstere und im Rückblick auf die Jahrhunderte auch zutiefst zerstörende Seite dieses Textes. Es beginnt ja schon damit, dass Jesus dem Hauptmann ein vergiftetes Lob ausspricht. Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Dieses Lob ist ja deshalb toxisch, weil es nicht nur den einen lobt, sondern zugleich andere herabsetzt. Mir war es selbst in der Schule immer unangenehm, wenn ich gelobt und zugleich anderen als Vorbild empfohlen wurde. Ich konnte mich über das Lob nicht freuen, weil ich Mitgefühl mit meinen Kameraden hatte, und ich ärgerte mich über das Ungeschick der Pädagogen. In unserem Text ist es aber noch viel ärger. Da wird ein ganzes Volk herabgesetzt. Keiner, nicht einer, sagt Jesus, sei so fromm wie dieser römische Hauptmann. Das klingt schon fast volksverhetzend. Wie sehr muss der, der Jesus diese Worte in den Mund gelegt haben, das Volk Israel ja verachtet oder gar gehasst haben? Die schöne Vision des Propheten Jesaja von einer Wallfahrt aller Völker nach Jerusalem zum Zionsberg, wo sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln umschmieden und ein Reich ewigen Friedens errichten, diese hoffnungsvolle Utopie wird vom Evangelisten in ein finsteres Untergangsszenario umgewandelt. Fremde sitzen nun mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch, während deren Kinder in die äußerste Finsternis hinausgestoßen wurden, wo sie heulen und mit den Zähnen klappern. Welches Vergnügen sollten denn Abraham, Isaak und Jakob daran haben, mit wildfremden Menschen zu feiern, während andernorts ihre eigenen Kinder vernichtet werden? Was für eine absurde Vorstellung! Wie anders klingt das doch im Original beim Propheten Jesaja im 43. Kapitel. Da heißt es: Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich von Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, haltet nicht zurück. Bringt her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, und alle, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wenn es also einen alttestamentlichen Beleg für den Universalismus Jesu, also dass er alle als Kinder Gottes ansprach, wenn es eines solchen Beweises bedürfte, hier wäre eine beispielhafte Stelle. Wir können solche Bibeltexte wie unseren heutigen Predigttext nicht mehr ohne ihre Wirkungsgeschichte lesen. Der Antijudaismus, der die Christentumsgeschichte jahrhundertelang verdunkelte, nahm seinen Anfang bei Bibelversen wie diesen. Sie wurden nämlich als Handlungsanweisung gelesen. Im frühen Mittelalter kamen sie dann tatsächlich vom Osten und vom Westen nach Jerusalem, erst die Muslime und in den Kreuzzügen dann die Christen. Diese errichteten dort aber kein Friedensreich, sondern richteten ein Blutbad an. Wie kommen wir über diese fatale Wirkungsgeschichte hinaus? Einer der Ersten, der sich darüber öffentlich und schriftlich Gedanken gemacht hat, war Gotthold Ephraim Lessing. In seinem Drama Nathan der Weise hat er einen Vorschlag gemacht, wie die drei Religionen, das Christentum, das Judentum und der Islam, miteinander leben könnten. In der Person Nathans hatte Lessing seinem Freund, seinem Berliner Freund Moses Mendelssohn, ein literarisches Denkmal gesetzt. Das Drama spielt dann in der Tat auch in Jerusalem zur Kreuzzugszeit. Und mit der sogenannten Ringparabel machte Lessing einen Vorschlag, wie sich die bekriegenden Religionsparteien denn wieder befrieden lassen könnten. Lässt sich zwischen Lessings Ringparabel und Jesu Art zu heilen eine Brücke bauen? Gibt es eine gemeinsame, hilfreiche Botschaft? Meine These ist ja, die gibt es. Das Gemeinsame ist nämlich, dass es auf den Glauben ankommt. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen die Ringparabel rasch noch einmal in Erinnerung rufe. Da war ein Vater, so heißt es bei Lessing, der besaß einen Ring, der die Eigenschaft hatte, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Aber Lessing fügte ausdrücklich hinzu, wenn er in dieser Zuversicht ihn trug. Der Vater hatte drei Söhne, in allen wünschte er von Herzen, dass auch sie vor Gott und Menschen ein angenehmes Erscheinungsbild abgäben. Und so ließ er neben dem einen Ring zwei weitere Ringe anfertigen, gab jedem einen Ring und gab jedem seinen Segen und starb. Die erhoffte Wirkung der Ringe blieb freilich aus. Es kam zum Streit über die Frage, wer denn eigentlich den ursprünglichen Ring habe und wer die Imitationen. Ein Richter gab dann den Weisen Rat, dass doch einfach jeder seinen Ring mit von Vorurteilen freier Liebe tragen solle, ferner mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, Wohltun und innigster Ergebenheit in Gott. Dann würde sich die Kraft der Ringe ja von ganz alleine erweisen. Lessings Idee war also folgende: Keiner der Ringe besaß magische Fähigkeiten. Auch der Originalring erweist dir seine Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, nur dann, wenn er in der Zuversicht, dass er diese Wirkung hat, getragen wird. Also auf die Äußerlichkeiten kommt es ja gar nicht an. Ein Ring ist kein Ding mit magischen Fähigkeiten und auch Gott ist kein Ding, das man aus der Ferne wie ein erhabenes Kunstwerk anbeten könne und müsste. Gott ist eine Wirklichkeit, die in uns wirkt. Und bevorzugt wirkt er eben auf unseren Geist, auf den er durch seinen Geist Einfluss nimmt. Mit anderen Worten, Gott ist es, der unseren Glauben wirkt. Jesu Verkündigung und das, was Nathan den streitenden Parteien empfahl, kommt darin überein, dass es auf den Glauben ankommt. Auf den Glauben als einer Zuversicht, dass Gott alle Dinge zum Guten kehren kann. In unserem Predigttext heißt es ja fast lakonisch: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ohne dass man daran glaubt, wird man nicht gesund und nicht heil. Ohne dass man daran glaubt, dass Versöhnung möglich ist, wird es keine Versöhnung und keine Verständigung zwischen den Völkern und Religionen geben. Ohne dass man daran glaubt, kann überhaupt nichts vollbracht werden. Dieser Glaube ist nicht das Gegenteil von Wissen. Niemand kann glauben, ohne zugleich zu denken. Der Glaube ist die Gewissheit, dass das Gute dem Bösen überlegen ist, die Liebe dem Hass, die Gerechtigkeit der Ungerechtigkeit, das Allgemeine dem Besonderen. Dieser Glaube ist eine Energie, die uns und den Kosmos am Leben erhält. Und diese Einsicht ist so schlicht und einfach, dass man sich alle Rachegelüste gegenüber dem vermeintlich bösen anderen einfach sparen kann. Das Gute wird nicht besser dadurch, dass wir andere Menschen entwürdigen, ihnen Leid zufügen oder sie der Verachtung preisgeben. Das Gute kann für sich allein bestehen. Wer das spürt und lebt, der hat schon jetzt Anteil am Reich Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.